Viertes Kapitel. Das Königsfest ist vorüber. Isabel, die sidonische Heidin, ist in Samaria eingezogen. Während der Festtage verstand sie es, kleine Leute und die Dienerschaft durch zur Schau getragene Freundlichkeit zu blenden. Nur Einsichtige und Kluge fürchteten sich gleich vor ihren grün schillernden Augen, die das süßliche Lächeln nicht mindern können, und vor dem flammend roten Haar, das sie wie eine wilde Mähne offen trägt, über Stirn und Ohren von einem schweren, kostbaren Goldreif gehalten. Ihre Gestalt ist feingliedrig, und ihr Antlitz regelmäßig schön zu nennen. Besäße sie das gute Herz der Judith, der Prinzessin von Jerusalem, die das Volk sehr gern erwartet hatte, so wäre sie eine wunderbare Königin. Doch ihr Sinn ist boshaft. Sie hat ihren Vater Et Baal, die Baalpriester und obendrein ganz Sidonien beherrscht. Wehe einer armen Sklavin, die nichts anderes verbrach, als ihre absichtlich gemurmelten Befehle nicht verstanden zu haben, rückzufragen wagte oder gar die hohe Herrin anzusehen. Während der sechstägigen Feier spart Isabel an Gaben nicht. Doch schon der siebente Tag zeigt an, wer in Samaria eingezogen ist. Die Burg duckt sich, die Stadt und auch das ganze Land. Einschneidendste Gesetze werden formuliert und sofort angewendet, unterzeichnet von Isabel und Ahab, der sich in einer knappen Woche an ihr Regiment gewöhnte. Ist ja sein Blut so furios geworden durch Isabels rotes Flammenhaar, mit dem sie spielend die Begierde ihres Mannes täglich zu entzünden weiß. Er reibt sich hämisch seine Hände, denn Geld strömt in seine Tasche. Wo man Kostbarkeiten findet, gibt es sofort Gründe, mit und ohne Zwang, sich fremden Reichtum anzueignen. Israel beginnt zu stöhnen. Heimlich wandern bessere Familien ab, die im Ausland Zuflucht suchen, zumal beim Sirer Ben-Hadad. Dieser gibt um Judiths Willen den Hebräern Freistadtbriefe, demzufolge sie, wie jeder Sirer, wohnen und auch schaffen können, ohne eine Fremdensteuer zu entrichten. Die Flüchtlinge können sogar in sich bildenden Ortsgemeinden ihre Synagogen bauen. Ahab sichert bald die Grenzen, um die Flüchtenden samt ihren Reichtum einzufangen. Gelingt es, raubt man alle ihre Habe und sie wandern als Gefangene in die königliche Burg, wo sie meist unter harter Fron einen frühen Tod erleiden. In diese überhandnehmenden bösen Zustände greift Gott ein, durch den Tisbiter. Plötzlich erscheint er bei Somhassad, der sich darob entsetzt. Elia, Freund, o Prophet, du wagst am hellen Tage durch Samaria zu gehen und offen bei mir einzukehren? Herzlich begrüßen sie sich. Fürchtest du dich? Fragt der Tisbiter gelassen. Nicht für mich, obwohl Nun, das später. Für dich fürchte ich, du weißt sicher, was bei uns geschieht. Ja, und darum sendet mich der Herr. Morgen trete ich vor Ahab hin. Wenn das bloß gut geht, für dich, Elia, du musst bedenken, dass über Israel jetzt Sidon herrscht. Dass ich nicht fürchte, hallt Elias Stimme laut. In demselben Augenblick öffnet sich die Tür. Erschrocken wendet sich Somhassat um. Schließlich ist er kein Prophet und am Hof schlecht angekreidet, wegen knapper Steuerzahlung. Obadja verriet es ihm. Ahab lässt nicht gelten, dass Samariens Herbergen und Warenumschlagplätze jetzt leer und immer leerer werden. Von was sind Steuern zu entrichten, wenn man den Gewinn durch falsche Satzung drosselt? Elia grüßt den Gast. Es ist Obadja. Freunde, sagt dieser ernst, ein Prophet braucht ja keine Rücksicht üben, doch ich hörte dich schon auf der Gasse. Eindeutig genug, um die Häscher loszulassen. Nicht allein zu deinem Schutze warne ich, Elia, sondern unseres Wirtes wegen. Das Ungeheuer. Nein, unterbricht er sich. Ohne Kraftausdrücke, du liebst sie nicht, mein werter Freund. Immerhin, Isabel sucht Vorwände, Somhassat zu kassieren samt dem ganzen Inventar. Die silbergraue, assyrische Kamelstute hat's ihr besonders angetan. Hätte einer ihrer Fänger dich gehört, Elia, dann... Sofern das weltliche Getriebe ohne Himmelsaufsicht ist, gebe ich dir recht, Obadja. Frage, wo bleibt der Himmel bei der Ungerechtigkeit, die unter Ahabs Hand geschieht? Was verbrechen denn die Armen, dass man sie versklavt? Was die Reichen, dass man sie tötet und ihre Güter stiehlt? Sind sie böser als Ahab samt der Dirne? Elia schaut durch das schmale Fenster zu den weißen Wolken auf. Fragt er das Gleiche seinen Gott? Weiß der Prophet nur Lehre und keinen Rat für alle Bitternis der Unterdrückten? Jäh dreht er sich wieder um. Und derart überstrahlt ist sein Gesicht, dass die Männer beinahe von ihm weichen. Freund Obadja, eine Frage, die dich nicht kränken soll. Ehe du mich kanntest, warst du da ein guter Israel? Und hätte dich nicht Gott gerufen, wärest du nicht auch ein Höriger der Baalkönigin? Beschämt senkt der Hofmann seinen Blick. Elia umarmt den Bekümmerten. So ist das Volk zu messen. Nun es das Irdische verliert, fängt es an zu klagen. Nur äußerlich geht's ihm um seinen Gott. Denn lebte die Sidonierin mehr israelisch, gäbe es keine andere Erpressungen als bisher, so sei versichert. Mit wenig Ausnahmen ging ganz Samaria zu den nun dem Baal geweihten Götterbergen, um das selbst zu opfern. Die Ausnahmen sind großenteils schon außer Landes und Herbergen in Syrien ohne Scheu. Wie es dort weiter wird, werdet ihr erleben. Wie noch mehr, dass der Herr der Allmächtige ist. Die starken Worte wirken. Die Samarier neigen sich vor Elia, der sie nicht nur geistig überragt. Kommt, beginnt er neuerlich. Wir gehen in die kleine Kammer. Er meint den einst bewohnten Raum, den Somhassat seither für ihn freigehalten hat. Ich gebe meinem Hüter Anweisung, sagt dieser, damit er auf das Rechte sieht. Als er wiederkommt, bringt er Wein, Brot und Früchte mit. Sogar frische Butter glänzt golden auf einem kühlen Blatt. Elia stärkt sich und erzählt, dass er in Damaskus weilte, dringend nötig. Denn obwohl Ben-Hadad gut zu Judith ist, hat sie das Heimweh krank gemacht. Der Sirer war des Lobes voll, als mit Elias Besuch die Schwermut von Judas Tochter wich. Er berichtet ferner von den bösen Fäden, die Isabel wie Spinnennetze webt und die bald als Stricke wirken werden. Die Dämmerung sinkt ins Land, als Obadja sich erhebt. Ich muss eilen und, verzeihe mir, der Herr, auf eine Rede sinnen, weshalb ich meinen Dienst verließ. Der alte Beutel vor Ahab, verbessert er sich rasch, als er Elias halb strafenden Blick gewahrt, wird mich mit Marschmusik empfangen. Wohl, lächelt jener, und des Himmels Aufsicht wird verborgen sein. Halt es aus, Obadja, denn auch das gehört zum Dienst. Wenn so, halte ich 10 Ahabe und notfalls 20 rote Drachen aus. Somhassat schmunzelt trotz der Last, die ihn bedrückt. Na na, solche Massen kann ich nicht verdauen und du auch nicht, mein Obadja. Höchstens unser großer Freund Elia, der nimmt's wohl noch mit anderen Mengen auf. Dieser schaut mit ernsten Augen drein. Ja, ich muss mit größeren Mächten rechnen, doch der Herr ist mein Gott. Möglich, dass auch bei mir einmal der Himmel scheinbar einen Vorhang zugezogen hat. Werdet dann nicht irre, was auch geschieht. Morgen um die 6. Stunde, gemeint ist nach Sonnenaufgang, komme ich zur Burg. Obadja, sei bereit, melde mich aber erst, wenn du mich siehst. Denkst du etwa, ich posaune dich schon heute aus? Viel wird nicht dran fehlen. Und das geschieht. Als Obadja sich bei Ahab meldet, geht ein heilloses Donnerwetter los, das Isabel höhnisch unterstützt. Zwischen dem Gepolter fragt Ahab, ob Obadja schon dem Tisbiter begegnet sei. Allerlei Spottreden führt das Königspaar, so dass der Hofmeister beinahe seinen Weg verraten hätte. Mein König, sagt er, der Prophet taucht eher auf, als dir lieb sein dürfte, denn rechtzeitig fällt ihm Elias Warnung ein. Er erbleicht, was Isabel nicht entgeht. Es kostet ihm viel Mühe, sich herauszureden, bis Ahab beruhigt ist und Isabel es vorzieht, die Gleichgültige zu spielen. In seiner schönen Kammer kniet er nieder. O Gott, fast hätte ich Elia jetzt verraten und deine heilige Sache dazu. Gib mir Kraft, dass ich meine Zunge mehr im Zaume halte. Lange betet er, bis Seligkeit sein Herz erfüllt. Getrost, dass der Heilige geholfen und das Schöpfungszepter Vater in seine Rechten hat, schläft er bis zum Hornstoß, der jeden Morgen die Palastinsassen weckt.